Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Ja, und hier melden sich wieder Raphael Winkowski, Chefredakteur des Staatsanzeigers, und
Leonie Henes, Volontärin des Staatsanzeigers.
Leonie, wir reden halt über Romantik, oder?
Romantik im entferntesten Sinne, aber kann man doch so sagen.
Okay, naja, also nicht ganz. Wir reden über Manuel Hagel und Cem Özdemir.
Was ja eine richtige Bromance ist zurzeit. Aber warum? Erzähl.
Ja, Bromance musst du mir erst einmal erklären. Was ist denn Bromance? Ich kann mit dem Wort so wenig anfangen.
Ach, Bromance. Kennst du diese innige Freundschaft zwischen zwei Männern? Das ist eine Bromance.
Brothers Romance, ja, ist
richtig.
Das? Ah, okay. Ja, ich glaube, da gibt es ganz große Beispiele. Naja, die beiden sind ja per Du seit letzter Woche. Sie haben sich ganz viel kennengelernt, sind spazieren gegangen rund um den Fernsehturm, wie man hört, und im Schwäbischen Wald am Rande von Oberschwaben in der Heimat von Manuel Hagel. Und dabei haben sie sich Vertrauen gefasst. Und dann am Abend, bevor sie den Sondierungspapier verkündet haben, nach Mitternacht, so hört man, haben sie sich das Du angeboten. Ja. Und das auch gleich mit einem Glas Wein begossen.
Das gibt's ja nicht. Also das grenzt jetzt wirklich an Romantik.
Zumindest ist da Vertrauen entstanden. Und ich habe dann am Dienstag, als das Sondierungspapier vorgestellt wurde im Haus der Abgeordneten, mit großer Runde die Frage gestellt, wird das jetzt auch eine solche Männerfreundschaft wie zwischen Winfried Kretschmann und Thomas Strobel? Sind sie jetzt auch ziemlich beste Freunde? Und dann haben sie ein wenig sich schwer getan mit dem Sie und dem Du, weil Cem Özdemir sagte, wollen Sie anfangen? Mein Hörer sagte, nein, mach du, Cem.
Ja gut, vielleicht müssen sie sich erstmal umgewöhnen. Ich meine, dass dieses Vertrauen jetzt entsteht, war ja nicht von vornherein klar. Aber umso schöner natürlich, dass es funktioniert hat. Denn ich glaube, wenn das zwischen den beiden Parteien funktionieren soll, dann müssen natürlich auch die beiden miteinander klarkommen.
Weil Thomas Strobel hat das ja so schön gesagt, der Innenminister. Wen rufst du an, wenn es eng wird? Ja, das ist ja entscheidend. Da kann man doch so viel Koalitionspapiere schreiben. Entscheidend ist, dass die beiden eine Gesprächsebene miteinander gefunden haben. Ich vergleiche immer so schön die beiden Bilder vom Wahlabend, 8. März, Landespressekonferenz. Die beiden sitzen nebeneinander und versuchen sich krampfhaft nicht anzuschauen, drehen sich weg. Also es war schon fast mit Händen zu greifen, diese Abneigung, die zumindest jetzt mal aus von Manuel Hagel zumindest ein Stück weit spürbar war. Wenn man das vergleicht mit dem Auftritt bei der Vorstellung des Sondierungspapiers, da wurde gelacht, da wurde gescherzt. Da hat dann Cem Özdemir Manuel Hagel seine rote Krawatte gezeigt und Manuel Hagel trat ohne Krawatte auf, ganz, ganz locker. Und also es war schon, ja, es war jetzt keine Freundschaft, aber es war eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre.
Ja gut, darauf deutet ja auch die gelockerte oder die nicht vorhandene Krawatte hin.
Das stimmt, ja.
Ich würde aber auch sagen, das ist mal ein grundlegender Unterschied, ob man jetzt emotional aufgewühlt am Wahlabend da sitzt und wegen einem halben Prozent hier auf den zweiten Platz verschoben wird oder ob man sich jetzt mittlerweile geeinigt hat und ob man da vielleicht auch diese Niederlage mittlerweile runtergeschluckt hat.
Das ist es. Sicher, nach 5 Wochen kann man damit, glaube ich, auch besser umgehen. Und die Partei, die CDU, hat vielleicht auch ein paar Wochen gebraucht, um ein bisschen runterzukommen nach dem doch sehr aufgeheizten und zugespitzten Wahlkampf. Es ist zumindest mal eine Grundlage, ne? Es funktioniert nicht, wenn man nicht darauf vertrauen kann, dass der andere die Vertraulichkeit wahrt und das gesprochene Wort gilt und dass man vielleicht nicht auch alles gleich ausplaudert, was man mit dem anderen gesprochen hat in einem privaten Gespräch. Dann kann man miteinander arbeiten. Allerdings sind solche Bilder natürlich auch trügerisch. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Ampelkoalition, als die gegründet wurde. Da gab es ja dieses legendäre Foto von Matthias Wissing, Robert Habeck und Lars Klingbeil, die so auch schon fast in einer Bromance zusammenstanden. Und wir haben ja dann leider festgestellt, dass das nicht lange gehalten hat, ne? Also das alleine hilft nicht, aber es ist natürlich der entscheidende Faktor, dass diese Koalition funktioniert, weil Grün-Schwarz ist ja schon 10 Jahre im Amt und das hat vor allem deswegen funktioniert, weil Winfried Kretschmann und Thomas Strobel sich immer in die Augen geschaut hat, wenn was zu klären war, aus sich die Hand gegeben haben und das hat dann auch immer funktioniert.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Jetzt haben sich die beiden ja in meiner Sprache würde man sagen, gerafft. Und wir haben eine gemeinsame Grundlage gefunden. Jetzt ist die Frage, gab es schon eine erste Einigung?
Ja, wir haben ja erstmal ein inhaltliches Papier. 48 Punkte wurden aufgeschrieben. Das ist schon ganz schön viel. Das beginnt bei einem neuen Effizienzgesetz, das tatsächlich die öffentliche Verwaltung dramatisch vereinfachen soll. Genehmigungen, Firmengründungen sollen in 48 Stunden möglich sein. Die Verwaltung wird reduziert, digitalisiert. Bürokratie wird abgebaut. Alle Berichtspflichten werden abgeschafft, die nicht extra begründet werden. Aber da ist schon einiges dabei, ne? Also die haben sich inhaltlich sehr schnell geeinigt. Das Komplizierte war aber gar nicht so sehr die inhaltliche Einigung, weil Özdemir und Hagel sind sich, haben sie auch gesagt, erstaunlich einig in vielen Punkten. Auch CDU und Grüne sind gar nicht so weit entfernt voneinander. Das Kompliziertere waren die Personen.
Die Personen? Warum denn das? Und von welchen Personen redest du hier überhaupt?
Also, naja, die Machtverteilung im Kabinett. Politiker sagen ja so gerne immer erst die Inhalte, dann die Personen. Wir wissen natürlich, ist es immer genau andersrum, ja. Aber tatsächlich ist auffällig, dass man es hier auch wirklich andersrum gemacht hat. Also man hat zwar über diese 48 Punkte gesprochen, aber die waren relativ schnell abgehakt. Warum sie sich da noch fast eine Woche gebraucht haben, war die Frage, wer kriegt wie viel Minister, wer stellt den Landtagspräsidenten und wer hat dann auch welche Zuschnitte von den Ressorts. Vielleicht magst du, Leonie, jetzt mal einen Überblick geben, wer denn jetzt welches Ressort bekommen hat. Das ist nämlich nicht ganz uninteressant.
Ja, fangen wir doch gerade mal mit einem an, das doch als sehr, sehr wichtiges gilt, und zwar das Finanzministerium. Was denkst du, wer hat es bekommen?
Das Finanzministerium war der Zankapfel. Das wollten die Grünen tatsächlich unbedingt behalten.
Warum?
Weil, wer ist denn der aktuelle Finanzminister?
Daniel Bayers.
Genau, und das ist so sicher jemand, der verströmt nicht nur einen gewissen Glamour, der ist jemand, der gut auftreten kann, der das Amt auch, glaube ich, im Sinne aller gut gemacht hat. Die Grünen wollten unbedingt Daniel Bayers behalten als Finanzminister, weil er ist auch ein Vertrauter von Cem Özdemir und er ist einfach wichtig für die Partei, auch für die Zukunft gesehen. Die brauchen ja vielleicht irgendwann auch mal jemanden, der als Spitzenkandidat antreten kann oder zumindest die Partei gut vertreten kann, und sie brauchen einen guten Finanzminister. Also das war erkennbar, sie wollten dieses Ressort unbedingt behalten und haben dafür einiges geopfert.
Ja, unter anderem nämlich das Kultusministerium, wo wir aber noch nicht genau wissen, wer den Posten von Theresa Schopper einnehmen wird.
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Personalie. Viele sagen ja, du kannst mit dem Kultusministerium wenig gewinnen, weil du im Zweifel immer 11 Millionen Minister hast, die besser wissen, was zu tun ist. Na, also jeder weiß ja genau, was in der Schule passiert ist und was zu tun ist. Aber trotzdem ist ein sehr, sehr einflussreiches Ministerium, das die Grünen abgegeben haben. Aber wahrscheinlich hat ihn noch mehr geschmerzt, das Verkehrsministerium abzugeben, ne?
Kann man wohl laut sagen, das Verkehrsministerium war nämlich, ich glaube jetzt 15 Jahre in grüner Hand.
Ja, und nicht in irgendeiner Hand, sondern von Winfried Herrmann, der Legende, ja, die 15 Jahre lang von ganz einem linken Autokritiker doch ein zu recht pragmatischen Minister geworden ist, der ja aufgehört hat. Ich glaube, das hat richtig wehgetan, dieses Feld abzugeben, auf dem die Grünen ja ihre eigene Politik auch gerne umsetzen, nämlich den ökologischen Umbau des Verkehrs.
Mhm. Was denkst du denn, wer kommt als Verkehrsminister oder Verkehrsministerin in Frage?
Das ist sehr interessant, weil die CDU da noch die Karten relativ bedeckt hält. Ne? Wir können ein bisschen aus dem schließen, wer die Arbeitsgruppen leitet. Es sind ja jetzt 14 Arbeitsgruppen eingesetzt worden von Grün und Schwarz entlang der Ministerien. Und für die CDU verhandelt kein geringer als Thomas Dörflinger, der verkehrspolitische Sprecher für die CDU. Und das kann natürlich ein Indiz sein, dass er dann später vielleicht auch dieses Ministeramt bekommt.
Was wir aber, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen. Wir kommen später noch dazu, welche Ministerposten schon einigermaßen sicher vergeben worden sind. Aber wessen Zukunft noch ungewiss ist, ist ja die von Nicole Razzavi. Und auch sie gilt ja als Kandidatin fürs Verkehrsministerium.
Nicole Razzavi ist vor allem unheimlich gut vernetzt. Ne? Das ist eine wirkliche Parteisoldatin, die überall mit dabei ist, die auch ein sehr gutes Verhältnis zu Manuel Hagel hat, was ja nicht ganz schädlich ist, wenn man Minister werden oder bleiben will. Ihr Ressort ist ja an die Grünen gegangen, das Bauressort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wiederkommt. Vielleicht wird sie sogar ja Verkehrsministerin. Das ist sicher ein Ressort, in dem man sehr viel gestalten kann, wo die CDU vielleicht auch ein bisschen mehr ihre Akzente setzen möchte. Bisher ist es ja sehr stark auf den Nahverkehr ausgerichtet worden, auf Radverkehr. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, auch Winfried Herrmann hat ziemlich viel Straßen gebaut, sogar mehr als seine Vorgänger teilweise. Aber das ist sicher ein Feld, wo die CDU gestalten möchte und gestalten kann. Und es würde sich anbieten, da vielleicht Nicole Razzavi einzusetzen.
Genau, und das kommt nicht von ungefähr, sondern eben auch, Nicole Razzavi war ja bisher Wohnungsbauministerin. Dieser Posten ist ja jetzt den Grünen zugefallen.
Das ist tatsächlich das einzige Ressort, das die Grünen dazu gewonnen haben. Sie haben ja Verkehr und Kultus abgegeben, zwei sehr, sehr wichtige, mächtige Ministerien, haben aber Bauen dazu bekommen. Jetzt ist Bauen ein sehr kleines Ministerium, das erst beim letzten Mal sozusagen aus dem Wirtschaftsministerium rausgeschnitten wurde. Man kann damit aber natürlich schon was machen. Einmal das ganz große Thema Wohnungsnot in Baden-Württemberg. Fehlen dramatische Wohnungen, vor allem bezahlbare Wohnungen. Ist nicht das Leib- und Magenthema der Grünen, aber damit können sie schon etwas erreichen. Und natürlich auch, was das ökologische Bauen angeht, was die Wärmeisolierung und die Wärmeklimasanierung von Gebäuden angeht. Ich glaube, da können die Grünen schon auch Akzente setzen. Ist nicht ganz uninteressant. Ich glaube, so insgesamt haben die Grünen mehr so die Wohlfühlressorts bekommen, während die schwierigeren Ressorts an die CDU gefallen sind.
Und auch hier ist ja schon ein Name im Gespräch, nämlich die Susanne Bay.
Ja, den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so häufig gehört, aber da weißt du vielleicht sogar mehr als ich. Susanne Bay ist natürlich eine sehr spannende Personalie, ist die Regierungspräsidentin von Stuttgart. Auch ein interessantes, einflussreiches Amt, eine Ebene unter sozusagen der Regierungsebene, könnte durchaus sein, weil die Grünen brauchen natürlich jemanden, der hier kompetent wirken kann.
Kompetent wirken, weil? Weißt du da mehr?
Na gut, ich meine, Susanne Bay ist jemand, die natürlich als Regierungspräsidentin eine große Querschnittsaufgabe hat. Das Regierungspräsidium ist eine riesige Behörde, das in allen Bereichen einwirkt, auch die Kommunalaufsicht hat, also an der Schnittstelle ist zwischen Landesregierung und Kommunen. Damit ist sie sicherlich an einer interessanten Position. Die Frage ist halt, wie gut ist sie vernetzt in der Partei? Ja, das ist ja die interessante Frage, die wir noch nicht so genau sehen können. Wer ist da jetzt in der Gunst von Cem Özdemir weiter oben? Cem Özdemir hat ja nur eines gesagt, wer sich bei mir offensiv bewirbt, der wird's nicht.
Das sind klare Statements, die er abgegeben hat.
Das hat er auch gesagt, als man ihn ständig gefragt hat, ob Boris Palmer der Minister wird. Und um die Frage gleich zu klären, nein, Boris Palmer wird nicht Minister. Er hat es definitiv ausgeschlossen. Und das ist auch glaubwürdig. Ich glaube aber, vielleicht könnte er als Sonderbeauftragter für Bürokratieabbau irgendwie nochmal kommen. Ne? So ein bisschen, das könnte ich mir durchaus vorstellen, eine zeitlich befristete Aufgabe so quer zu allen Ressorts.
Ja, also Boris Palmer, ich glaube, meine Lieblingserinnerung an ihn ist tatsächlich die, ich habe nämlich in Tübingen studiert.
Ah.
Wie du dich vielleicht erinnerst.
Ja, habe ich mal gelesen, dein Lebenslauf.
Richtig. Und da hat er tatsächlich mal auf dem Marktplatz bei einem aufgebauten Bierpongtisch mitgespielt. Er hat einmal geworfen und er hat getroffen wie eine Eins.
Ja, das ist schon.
Also aber frag mich nicht, wer trinken musste, das weiß ich nicht.
Ja, Boris Palmer ist schon eine Nummer. Es ist der spannendste, interessanteste Politiker, aber er ist einfach nicht integrierbar. Das haben wir ja schon immer wieder gesehen. Ne? Und ich glaube, niemand will ihn als Minister haben. Er sich selber, glaube ich, auch nicht, weil er ist gar jemand, der gerne mal einfach seinen eigenen Kopf hat und sich nicht in so eine Kabinettsdisziplin einbindet. Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, da hast du recht.
Das stimmt.
Möchtest du denn mit mir über den künftigen Sozialminister reden? Denn auch da hätte ich schon einen Namen für dich.
Ja, dann komm, rück mal raus, jetzt bin ich aber gespannt.
Und zwar hatten wir da bisher im Amt den Manne Lucher.
Richtig.
Allerdings hat er ja schon vor der Wahl seinen Rückzug angekündigt. Jetzt ist Oliver Hildenbrand im Gespräch.
Sehr spannender Name. Ich glaube, dass Olle Hildenbrand irgendein Ressort bekommen wird. Er ist ja ein profilierter Vertreter des linken Flügels in der Partei, war schon parlamentarischer Geschäftsführer, war schon Landesvorsitzender, war Vizefraktionsvorsitzender. Und Cem Özdemir muss ja auch irgendwie diesen linken Flügel einbinden. Ne? Den hat er ja sehr sträflich vernachlässigt im Wahlkampf. Also man hat den Eindruck, die ganzen linken, grünen Positionen kamen überhaupt gar nicht mehr vor, ne, weil man so sehr in die Mitte gerückt ist. Es gibt aber schon in der grünen Fraktion eine durchaus vernehmbare Gruppe, vor allem von jüngeren Abgeordneten, die gerne einen anderen Kurs fahren wollen. Die haben sicher nicht die Mehrheit, also weit nicht die Mehrheit, und die werden wahrscheinlich auch nicht den großen Aufstand machen. Das wird ähnlich laufen wie bei Kretschmann, aber man muss natürlich diese Gruppe irgendwie einbinden. Tatsächlich war Winfried Herrmann auch so ein bisschen die Galionsfigur der Linken, und da muss er sicher was tun. Oliver Hildenbrand ist jemand, der sehr pragmatisch arbeiten kann, das sagen auch viele von der CDU, ja, er hat einen klaren linken Standpunkt, aber er ist verlässlich und man kann mit ihm auch Dinge besprechen. Also ich kann mir das gut vorstellen, und er könnte sich im Amt auch ein bisschen wie Winfried Herrmann dann noch ein bisschen reifen.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er nochmal eine ganz neue Perspektive mit einbringt und dass es wahrscheinlich auch nicht schlecht ist.
Es könnte aber noch, und die Personalie möchte ich schon auch in den Raum werfen, es geistert der Name Ricarda Lang für das Sozialressort herum.
Nein, davon habe ich überhaupt noch nichts gehört.
Ja, also es ist auch sehr auffällig, dass sie jetzt nicht mitverhandelt. Also wir hatten eigentlich alle gedacht, dass sie da verhandelt oder sogar für die Grünen das Thema Soziales mitverhandelt. Aber es wäre nicht uninteressant. Ricarda Lang war ja Bundesvorsitzende, ganz jung, war da auch, hat sich selber nicht wohl gefühlt in der Rolle, ist sehr angefeindet worden und die hat ja eine richtige Metamorphose hinter sich, also im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist in sich gegangen, ist jetzt irgendwie etwas ruhiger, gemäßigter und auch etwas reflektierter, hat sich auch äußerlich verändert, läuft jetzt ein Halbmarathon, also eine erstaunliche Verwandlung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine interessante Personalie wäre, ne, für die Grünen, mit einer doch jungen Frau, die eine Perspektive hat, der nochmal eine Chance zu geben, auch nochmal neu durchzustarten, weil sie, glaube ich, medial und öffentlich verbrannt wurde und auch in die Ecke geschoben, die eigentlich gar nicht zu ihr passt. Wäre natürlich für die CDU schon eine kleine Provokation.
Also was mir zu Ricarda Lang immer wieder einfällt, ist, als sie sich zurückgezogen hat, sei mal alle Veränderungen dahingestellt, die du jetzt optisch gesehen hast, sondern vielmehr, was mir aufgefallen ist, sie hat sich in Bezug auf Medien verändert. Und ich hatte das Gefühl, ihr medialer Auftritt ist viel sympathischer geworden. Wo ich früher gesagt habe, weiß ich jetzt nicht, schalte ich vielleicht lieber doch einen anderen Sender ein, habe ich dann auf Social Media gesehen, oh ja, die ist ja eigentlich doch ganz nett, ganz witzig. Was ich früher, glaube ich, nie so gesagt hätte. Also ich glaube auch, es hat ihr mit Sicherheit gut getan und ein paar Jahre mehr Erfahrung, wer weiß.
Absolut, sie ist ja auch sehr, sehr jung in eine ganz, ganz große Position, nämlich Bundesvorsitzende, geschoben worden.
Weißt du noch, wie alt sie war?
Ich glaube, sie war 28, wenn ich es richtig erinnere, als sie Vorsitzende wurde und musste dann in dieser komplizierten Ampelkoalition immer irgendwie Dinge verteidigen, die sie eigentlich gar nicht richtig fand. Also das war vielleicht einfach auch die falsche Rolle. Aber auf den Parteitagen hat man sie ganz anders erlebt, ganz gelöst und ganz entspannt und auch mehr bei sich, in sich stehend. Und ich könnte mir das schon vorstellen. Vielleicht bleibt es aber auch in der Bundespolitik. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Personalie.
Was mich aber auch noch interessieren würde, du hast vorher gesagt, Oliver Hildenbrand wird auf jeden Fall einen Posten bekommen. Welche würde denn alternativ noch in Frage kommen?
Naja, es ist ja auch noch ein interessanter Posten offen, nämlich der Fraktionschef im Landtag, ne? Also Andreas Schwarz, könnte ins Kabinett eintreten, könnte aber auch Fraktionschef bleiben. Wie man hört, ist er da selber noch nicht so ganz schlüssig. Vielleicht doch mal nach 10 Jahren als Fraktionschef Dienstwagen fahren und ein bisschen mitgestalten dürfen. Andererseits ist man als Fraktionschef natürlich an der Schlüsselstelle, ne? Wo man alles mitverhandelt, im Koalitionsausschuss mitsitzt. Also könnte beides spannend sein. Aber auch das könnte eine Position sein, die für Oliver Hildenbrand interessant ist.
Also der Name Andreas Schwarz ist jetzt tatsächlich in all meinen Recherchen fast nirgends gefallen.
Ja, das ist
finde ich jetzt erstaunlich, dass du diesen Namen mit einbringst.
Das ist auch ein bisschen das Problem von Andreas Schwarz. Also ich kenne und schätze ihn sehr. Er ist ein absolut loyaler, angenehmer, freundlicher, kompetenter Mensch, ne, der aber tatsächlich manchmal zu blass wirkt und da auch übersehen wird. Kann aber tatsächlich sein, dass er uns nur überrascht und eine Stelle auftut, wo wir es gar nicht vermuten.
Wer sich ja wirklich gut verkauft, ist ja immer noch unser Cem Özdemir.
Ja.
Dem ist das Amt des Ministerpräsidenten ja sicher.
Das ist tatsächlich, weil auch, und das war ja letzte Woche, wir kommen wieder zu Bromance, ne? Eine interessante Entwicklung, dass Manuel Hagel sehr deutlich und sehr offen auch gesagt hat, ich will ganz persönlich etwas hinzufügen, Cem Özdemir wird ein guter Ministerpräsident und wir werden ihn geschlossen wählen. Na, das waren also zwei sehr klare Sätze. Also nicht nur, dass alle Ideen, das zu teilen oder zu rotieren oder zeitlich zu wechseln, was glaube ich immer nur eine strategische Frage war, das vorzustarken, vom Tisch sind. Ich glaube, das ist tatsächlich eine klare Botschaft, auch in Richtung CDU-Abgeordnete, die ihn natürlich dann auch wählen müssen. Ne? Also da ist die Messe gelesen. Bei den Grünen sind aber auch noch zwei andere Personen gesetzt, nämlich Thekla Walker und Petra Alschowski, die beiden Ministerinnen für Umwelt und für Wissenschaft, weil die beide wirklich gute Jobs gemacht haben, in ganz unterschiedlichen Konstellationen sehr gut im Amt angekommen sind. Und die Grünen brauchen natürlich auch profilierte weibliche Politikerinnen, die vorne stehen. Also die beiden sind eben auch sozusagen gesetzt.
Und beides natürlich sehr starke Frauen.
Genau.
Allerdings hat sich eine Sache noch verändert, die hast du jetzt noch nicht erwähnt, und zwar im Umweltministerium fällt nämlich die Verantwortung für die Energiepolitik weg. Was heißt denn das konkret?
Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, ne? Weil da geht es natürlich um das ganze Thema Energieerzeugung, Energieinfrastruktur. Und warum das da wegfällt und vielleicht woanders dazukommt, das ist eine total interessante Frage, weil das könnte, und jetzt spekulieren wir ein bisschen, das könnte ja unauffällig so wander rüber zum Wirtschaftsministerium wandern. Zum Wirtschaftsministerium.
Ah, okay.
Warum?
Warum? Lass mich überlegen. War doch nicht was mit dem Hage.
Ja, weil das Wirtschaftsministerium an sich ist ja noch nicht so interessant, aber wenn es vielleicht auch für die Energiewende oder vielleicht sogar noch für die Digitalisierung, die ja bisher im Innenministerium liegt, zuständig wäre, so genau wissen wir das noch nicht, dann wäre es ein ziemlich bedeutsames Ministerium und dann wäre es vielleicht bedeutsam genug für?
Für unseren, ja, Zweitplatzierten.
Genau.
Wenn man es so ausdrücken möchte. Denn das Wirtschaftsministerium könnte natürlich das Infrastrukturmanagement dazu gewinnen, die Energiepolitik und dann, du drückst es immer so schön aus mit deinem, wie sagst du, Superministerium.
Ja, richtig, aber es wird eben doch kein richtiges Superministerium. Das war ja auch überlegt worden, da ein Superministerium Wirtschaft und Finanzen groß zu machen. Das gab es ja schon mal 2011, Nils Schmid in der allerersten Koalition von Winfried Herrmann. War aber nicht so besonders glücklich. Ne? Erstens war man doch relativ überfordert, mit zwei so riesige Bereiche zu leiten. Und Kretschmann sagte immer, du kannst nur eine Leidenschaft haben, ne? Also mit zwei Dingen gleichzeitig zu machen. Und es gab auch aus der Wirtschaft vergangene Woche sehr, sehr massive Kritik daran, die Wirtschaft sozusagen unter die Finanzen unterzuordnen. Ist, glaube ich, nicht eine gute Lösung. Deswegen ist die jetzt auch verworfen worden. Also es gibt kein richtiges Superministerium, aber vielleicht ein kleines Superministeriumle. Na?
Sehr süße Formulierung.
Ja, zu bleiben.
Heißt, Hagel ja, schafft sich ein verhältnismäßiges Superministerium.
Ja, die Frage ist ja, ob er das auch wirklich tut. Ne? Also ob er wirklich Wirtschaftsminister werden will, da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Deutungen. Das Amt hat ja noch eine CDU-Politikerin, nämlich Nicole Hofmeister-Kraut. Und also da gab es jetzt ein paar interessante Begebenheiten.
Wir haben ja vorab kurz gesprochen, du hast was Interessantes beobachtet.
Also letzten Dienstag wurde ja die Sondierungspapiere vorgestellt. Und da ist dann tatsächlich, während alle Minister und alle Mitstreiter der CDU ganz brav an der Seite standen und Manuel Hagel gelauscht haben, ist Frau Hofmeister-Kraut weggelaufen. Das kann natürlich einen ganz banalen Grund haben, dass sie einen Termin hatte, der dringend war. Andererseits, naja, während so einer Verkündigung hat man vielleicht keine anderen Termine zu haben. Ne? Das könnte ein Indiz sein. Andererseits hat Manuel Hagel dann im Fernsehen gesagt, im SWR, ist ja ganz hervorragende Wirtschaftsministerin. Ne? Also das kann jetzt alles heißen. Aber klar, wenn er selber nach dem Amt greifen würde und sich selber als Modernisierer, als Mann der Wirtschaft, als der Dinge voranbringt, inszenieren möchte, dann wäre sie nicht mehr dort an der Stelle.
Ich würde aber sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so unrealistisch, dass er danach greift, denn immerhin hat er im Wahlkampf das Thema Wirtschaft, das Thema Unternehmen ziemlich in den Mittelpunkt gestellt. Und insofern liegt es ja dann auch nahe, dass er entsprechende Verantwortung ergreift.
Richtig. Und das Amt hat noch einen weiteren Vorteil. Es ist zwar, es ist ganz nett, man kann schön Förderprogramme verteilen, reist zu Unternehmern, hat die Kontakte zur Wirtschaft, ist aber nicht so gefährlich, weil das andere Amt, das er vielleicht anstreben könnte, nämlich Innenminister, ist natürlich weitaus mächtiger, weil du hast die ganze Polizei, den ganzen Sicherheitsapparat, da kriegst du Personenschutz, bist dann doch eine sehr wichtige Person. Aber das hat natürlich auch gewisse Risiken, ne? Weil du bist immer zuständig für alles, was passiert oder nicht passiert.
Aber bevor wir dazu kommen,
richtig,
was wird denn dann aus der Hofmeister-Kraut?
Das wissen wir nicht. Das ist die große Unbekannte. Frau Hofmeister-Kraut kam aus der Wirtschaft, das ist ihr Plus. Sie hat auch ein sehr gutes Wahlergebnis vor Ort erhalten, war allerdings nicht immer glücklich, war auch nicht besonders gut vernetzt. In der Politik geht es ja immer auch darum, Netzwerke und Mehrheiten zu schaffen in der Partei. Das war, glaube ich, nicht ihre Stärke. Und da gab es natürlich noch die Diskussion um die Corona-Hilfen, die teilweise rechtswidrig zurückgefordert wurden von ihrem Ministerium. Da hat sie sich in der Wirtschaft sehr unbeliebt gemacht, auch in Teilen der CDU-Fraktion. Ob das dann dazu führen wird, dass man sagt, nein, wir würden sie gern nicht weiter beschäftigen, das ist eins der vielen Sachen, die wir nicht wissen. Die CDU ist überhaupt relativ verschwiegen und lässt sich da kaum in die Karten gucken, was dabei rauskommt.
Das heißt, es steht in den Sternen, so wie die wahrscheinlich unsere Bromance-Männer gesehen haben, während sie an Wein um Mitternacht geköpft haben.
In Wein um Mitternacht. Ja, wir müssen jetzt noch unsere Spezi köpfen, das machen wir in der nächsten Folge.
Damit starten wir doch glatt.
Genau, damit starten wir dann glatt. Nur zur Erklärung für die, die alle letzten Folgen nicht gehört haben. Leo und ich haben verschiedene Wetten abgeschlossen, wie die Wahlen ausgehen und wann eine Koalition beginnt. Und jeder hat eine Wette verloren. Also nächste Runde, in der nächsten Folge werden wir hier Flaschen köpfen.
Das ist aber zumindest fair.
Wir haben aber noch nicht alle Ministerien durch. Vor allem auf CDU-Seite müssen wir, glaube ich, noch auf ein Ministerium schauen.
Stopp. Wir waren noch beim Innenministerium.
Stimmt, ja.
Darüber wollten wir noch sprechen.
Wir waren noch beim Innenministerium. Das ist ja, dem sollten wir schon noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Das ist nämlich eins der mit Abstand wichtigsten Ministerien, weil was kann Landespolitik machen? Bildung und Polizei. Ne? Also das ist ein entscheidendes Ministerium. Bietet die große Chance, richtig viel Profil zu gewinnen. Wenn du guter Innenminister bist, dann hast du bundesweit vielleicht sogar was mitzusprechen. Also man kann da richtig glänzen und Profil gewinnen, aber man kann natürlich auch ganz viel verlieren, wenn irgendwas passiert, irgendein Ausbruch, irgendeine Kriminalstraftat, die man gar nicht so groß hat oder irgendeine Panne, die ja immer passieren kann. Sowas geht mit dir dann natürlich auch nach Hause.
Der Posten ist ja momentan noch in der Hand von Herr Strobel. Wird jetzt dann vielleicht übergehen an Manuel Hager? Wir wissen es noch nicht. Naja, sagen wir mal so, es bleibt bei der CDU und die CDU bezeichnet es ja auch immer so ein bisschen als ihre Kernkompetenz. Es wundert mich also weniger, dass es innerhalb der Partei bleibt. Wenn es jetzt aber der Hagel nicht werden würde, dann gibt es ja noch eine Alternative. Und warum gibt es die?
Ja, das ist auch interessant, weil wir haben ja noch das Justizministerium, das haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Das hat ja bisher Marion Gentges geführt, die das, glaube ich, das können wir so berechtigt vermuten, ganz gerne weitermachen würde. Hat das ja auch ganz ordentlich gemacht, hat vor allem das sehr, sehr schwierige Thema Migration und Flüchtlingsunterbringung, das da ja rübergewandert war vom Innenministerium, relativ solide und stabil und auch ja zur Zufriedenheit der Kommunen gelöst. Also ich glaube, fachlich und auch menschlich eine sehr anerkannte Ministerin, allerdings nicht ganz die engste Beziehung zu Manuel Hagel. Könnte natürlich auch sein, dass, wenn das Ministerium frei wird, dass sie dann darüber wechselt in das Innenministerium. Das ist durchaus möglich. Weil, auch das ist interessant, bei der CDU verhandeln ja bestimmte Leute für bestimmte Themen. Bei der Justiz verhandelt nicht Marion Gentges, sondern Moritz Oppelt, na, der tatsächlich das Thema Justiz hat. Könnte natürlich ein Indiz sein. Übrigens verhandelt auch Hofmeister Kraut nicht das Thema Wirtschaft, sondern Winfried Mack, der ANH-CDU-Abgeordnete. Könnten Hinweise sein, wiederum bei Agrar, da verhandelt nämlich der amtierende Minister, nämlich Peter Haug. Also wir Journalisten gucken natürlich auf sowas ganz genau. Da könnten natürlich schon Indizien rausschließen.
Aber um mal kurz bei der Frau Gentges zu bleiben, da hast du, glaube ich, auch eine ganz interessante Beobachtung gemacht.
Genau, am Wahlabend selber, also am 8. März, da gab es ja die Szene, als das Wahlergebnis verkündet wurde, also die erste Prognose um 18 Uhr kam und die Partei sozusagen in Schockstarre und ja doch großer Betroffenheit war. Da traten dann Manuel Hagel und alle Minister und alle Mitstreiter, der Vorstand und die wichtigen Leute, alle auf die Bühne, um ein Signal der Geschlossenheit zu setzen. Alle waren dort bis auf Marion Gentges, die tatsächlich dann die Veranstaltung verlassen hat. Man sagt zwar, das war wegen einer Veranstaltung in ihrem Wahlkreis, wo sie hin musste. Auch das kann sein, ne, wie vorher bei der anderen Szene. Andererseits können solche Dinge natürlich auch immer symbolisch sein. Wissen wir alles noch nicht so genau. Aber schauen wir doch nochmal auf das Innenministerium. Ne? Also da gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Manuel Hagel nimmt das Innenministerium. Möglichkeit 2, Marion Gentges wird Justizministerin. Oder Möglichkeit 3, auch nicht völlig ausgeschlossen, wir haben ja einen amtierenden Innenminister, Thomas Strobel. Allerdings vermuten wir sehr stark, dass der ein anderes Amt bekommt, nämlich?
Er könnte nämlich Nachfolger von Muharrem Aras werden als Landtagspräsident. Aber erklär mir bitte mal dieses Amt, weil ich habe mich natürlich mal damit befasst. Und es klingt für mich jetzt weniger spektakulär, wenn ich so lese, ja, Organisation und Durchführung von Landtagssitzungen. Hört sich jetzt nicht so wie die Riesenrolle an.
Das ist halt viel, viel Repräsentation, viel Ehre und wenig Macht. Ne? Das kann man so sagen. Rein formal ist der Landtagspräsident der zweitwichtigste nach dem Ministerpräsidenten. Also das ist das zweithöchste Amt hier in Baden-Württemberg. Hier gibt es ja keinen Staatspräsidenten oder ein Oberhaupt des Landes. Das ist immer der Ministerpräsident. Also man ist die Nummer zwei. Ne? Das ist schon relativ wichtig. Hat ein schönes Büro, hat eine gewisse Ausstattung und ist natürlich sehr angesehen. Allerdings hat man keine Macht in dem Sinne, dass man die Politik entscheidend beeinflussen kann, ja, sondern man repräsentiert, man leitet die Sitzung, man ist der Schiedsrichter, man kann vielleicht auch gute Reden halten, ja, zur Demokratie, aber man ist nicht mehr dabei, da wo die harten Entscheidungen getroffen werden.
Also rein formal hat es dann doch ganz gut getroffen. Ich muss aber sagen, also vielleicht noch vorab, es gibt ja noch eine andere Kandidatin für diesen Posten.
Interessant, ne? Also vielleicht auch noch mal einen kleinen Zwischenblick. Das war für die Grünen natürlich auch ein sehr hoher Preis, den sie zahlen mussten, ne? Weil eigentlich sind die Grünen die stärkste Partei hier in Baden-Württemberg. Jetzt kann man zwar argumentieren, rein die Zahl der Mandate, da sind sie auf Gleichstand, aber das ist natürlich schon ein sehr, sehr repräsentatives Amt. Muharrem Ara ist sicher nicht irgendwer, das war auch eine Galionsfigur oder ist eine Galionsfigur der Grünen, die auch für den Aufstieg von der Migrantengeneration standen. Also das ist den Grünen sicherlich sehr schwer gefallen, das Ministerium herzugeben. War sicher auch einer der Preise, den sie dafür zahlen mussten, dass eben der Finanzminister bei den Grünen bleibt und in diese Koalition eine ganz andere Machtarithmetik hat. Ja. So, aber jetzt bin ich wieder abgeschweift.
Das war jetzt ein Einschub in meinen Einschub.
Genau.
Jetzt gehen wir zurück zum ersten Einschub. Und zwar kommt ja auch Marion Gentges in Frage als Landtagspräsidentin. Was natürlich ein ziemliches Statement wäre von der CDU, weil sie wäre die erste weibliche Landtagspräsidentin, die von der CDU gestellt wurde.
Stimmt, richtig. Ne? Also nach Aras die erste, ja, das hatte ich
dich. Du musst meinen Satz zu Ende hören.
So glaubte ich dich erwischt zu haben, aber nein, falsch. Genau, wäre die erste weibliche Landtagspräsidentin. Ein bisschen erinnert mich an Rita Süssmuth, ne, die man auch damals, Helmut Kohl mochte sie nicht so sehr, hat sie zur Bundestagspräsidentin weggelobt. Könnte eine ähnliche Konstellation sein, aber ja, auch natürlich ehrenvoll spannend. Also wir sehen da bei der CDU, da ist noch so einiges ungeklärt, ne, noch einiges im Schwange und das, da könnte noch die eine oder andere Überraschung sein. Zumal, ein Ressort haben wir ja noch nicht besprochen, das Allerwichtigste, das unsere alle Bildung ist, nämlich das Kultusministerium.
Das Kultusministerium, das sind wir ja ganz am Anfang schon kurz hingeschweift. Das hat die CDU ja jetzt von den Grünen übernommen.
Mhm. Ja, wer wird denn nun Kultusminister auf der CDU-Seite? Haben wir da einen Namen, Leonie?
Ja, also einer schwebt da im Raum. Das wäre der Volker Schibesta. Ich muss aber sagen, der Name ist mir jetzt auch noch nicht so ein Begriff, aber vielleicht kennst du ihn ja schon.
Das ist halt jemand mehr für die Insider. Tatsächlich ist Volker Schibesta ist der Staatssekretär schon. Also er ist schon sozusagen in der Thematik drin. Er wäre, das hört man auch, fast schon mal Justizminister geworden. Hat es dann fast nicht geschafft. Also vielleicht hat die CDU ihm auch noch ein bisschen was schuldig. Wäre nicht so ganz abwegig, ne?
Und woran hat es damals gelegen, dass es nichts geworden ist? Oder wie man in Jugendsprache sagen würde, ganz kurz. Woran hat es gelegen?
Ja, es gab keine Bromance. Das ist wie immer so die Frage, hat es in der Machtarithmetik, ne, zwischen unterschiedlichen Flügeln, Regionen, Männer, Frauen und so, hat es dann irgendwie nicht gepasst. Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, woran es denn gescheitert ist. Aber sowas sind ja Entscheidungen, die dann irgendwann mal spät in der Nacht getroffen werden. Und da hat es dann wohl nicht gereicht. Also so hört man das, ob das so war, weiß man nicht. Aber er könnte sicherlich das Amt, das ist, glaube ich, unbestritten. Er ist auch sehr sympathisch. Er ist auch gut vernetzt in die anderen Fraktionen hinein. Also er wäre sicher eine einfache Wahl. Man kann sich aber auch vorstellen, dass hier jemand völlig anderes reinkommt. Also ein Experte oder eine Expertin von außen, auch das gab es ja schon in Baden-Württemberg, die dann die große Überraschung wäre. Das wäre sicherlich auch nochmal ein Coup, um zu sagen, jawohl, wir wollen nicht nur im eigenen Saft schmoren. Sicher in der CDU-Fraktion keine Begeisterungsstürme dafür, aber vielleicht nach außen hin eine gewisse Möglichkeit, auch frischen Wind reinzubringen.
Das wäre aber natürlich dann ein Name. Da müssen wir uns noch gedulden. Da können wir vorab noch nicht mal eine Vermutung treffen.
Nee, da haben wir keine Vermutung, weil wir natürlich jetzt auch nicht so richtig wissen, wer da im weitesten Umkreis von Manuel Hagel als Experte ist. Und wahrscheinlich, so wie ich ihn einschätze, würde er das dann auch wirklich gerne als große Überraschung präsentieren, die alle sozusagen von den Socken haut. Und dann, das ist ja tatsächlich eines seiner Verdienste. Er schafft es schon, die CDU-Reihen sehr geschlossen zu halten. Also da plaudert keiner, da werden wir, glaube ich, vorher nichts erfahren.
Das stimmt, das sieht man ja auch jetzt bei den Grünen wurde schon mehr oder weniger bekannt gegeben, welche Posten feststehen. Und bei der CDU ist es so, vielleicht der da ist ein Name, aber konkret wird uns ja gar nichts
verraten. Es sind auch diese unterschiedlichen Verhandlungskulturen, die da auch aufeinanderprallen. Das sehen wir ja auch. Die CDU würde gern alles akribisch genau festschreiben, bis ins Detail, was man so vereinbart. Die Grünen sind da eher entspannter unterwegs und sagen, naja, guck mal, was passiert, das Leben kannst du eh nicht planen. Und so ist das jetzt auch ein bisschen bei der Kommunikation. Die Grünen sind da, ich will nicht sagen, die sind schon auch verschwiegen, auf jeden Fall. Und die halten sich auch an die Vertraulichkeit der Absprachen. Das war in den ersten Wochen der Sondierung ja schon wirklich für uns Journalisten frustrierend. Da hat ja überhaupt keiner irgendwas gesagt. Aber sie sind natürlich insgesamt etwas, ja, vielleicht etwas offener, was ihre eigene Personalien angeht. Haben wir denn jetzt alle Personen durch, wenn wir das Kabinett mal angucken?
Lass mich mal gerade gucken. Ja, sieht gut aus.
Das sieht gut.
Aber über was können wir dann jetzt überhaupt noch reden?
Dann haben wir das Kabinett ja schon besetzt. Vielleicht ist noch eine interessante Frage, ob die barocke Zahl an Staatssekretären, 13 Stück, ne? Und da vielleicht.
Das ist eine Unglückszahl. Ja, das finde ich überhaupt nicht gut.
Auch das siehst du.
Nee, ich bin abergläubisch, das geht so nicht. Also da müssen wir was ändern.
Also Cem Özdemir, machen Sie was. Aber es ist tatsächlich auch, sind unheimlich viele. Das hat man bei der letzten Regierungsbildung, hat man das nahezu aufgebläht, um alle irgendwie noch zufriedenzustellen. Und man hat ja bei der Zahl der Minister nicht reduziert. Ich glaube, da wird man schon was tun müssen, um auch das Signal zu senden, wir sparen hier.
Aber lass uns doch jetzt nochmal zur Machtverteilung kommen. Mhm. Auch ein ganz spannendes Thema.
Ja, wenn wir das größere Bild nochmal angucken, dann ist es natürlich schon zwei Sachen sehr auffällig. Die Grünen haben relativ hohe Preise bezahlen müssen. Landtagspräsident weg, Schlüsselministerien wie Kultus und Verkehr weg. Insgesamt sind, so kann man das schon sagen, die eher mächtigeren, wichtigeren Hauptministerien sind eher bei der CDU gelandet. Und in der Gesamtarithmetik ist die CDU natürlich jetzt sogar eins vor, ne? Wenn man das Staatsministerium nicht dazu zählt, das aber kein so richtiges Ministerium ist. Das heißt, die CDU hat da ganz schön gut verhandelt, muss man sagen.
Aber ein Kompromiss muss ja im Normalfall auf beiden Seiten wehtun. Wo hat denn die CDU jetzt einstecken müssen?
Die CDU hat natürlich vor allem die ganz große Kröte schlucken müssen, dass sie nicht die Wieler-Reitzenstein erobert. Ne? Und das ist natürlich dem Wahlergebnis geschuldet, aber da haben wir auch gemerkt, dass sie sich damit enorm schwer getan hat. Und die CDU hat noch ein weiteres strategisches Problem. Ne? Die AfD hat ja ihre Fraktionsspitze jetzt aufgestellt, der Martin Rothweiler. Das ist einer der alten AfDler aus der Gründerzeit, der jetzt eher so als besserer CDUler durchgehen könnte. Ne? Und die AfD verlockt natürlich. Ne? Die sagt die ganze Zeit, guck mal, du musst hier schmerzhafte Kompromisse mit den Grünen schließen. Mit uns wäre es doch ganz einfach. Ne? Die erste Strategie, eine Koalition zu machen, die ist dann doch relativ schnell abgewiesen worden. Aber die AfD sagt, naja, okay, Koalition, verstehen wir, das geht nicht. Machen wir doch eine Minderheitsregierung, CDU-Minderheitsregierung. Dann wird einfach abgestimmt. Dann gucken wir mal einfach, wo sich Mehrheiten bilden. Ne? Ein Modell, das möglicherweise in Sachsen-Anhalt oder in anderen Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern, wo er auch gewählt wird, vielleicht sogar fast sein wird müssen. Ne? Wir haben ja in Sachsen-Anhalt vielleicht einen Landtag, wo nur drei Parteien drin sind, die Linke, die CDU und die AfD. Da geht es ja gar nicht mehr anders. Aber das ist, glaube ich, das dürfen wir nicht vergessen. Also die AfD, die ist halt da, die hat jetzt 18-19% und die ist sozusagen der ständige Sirenengesang der Richtung CDU wegen, guck mal, du könntest viel mehr von deiner Politik umsetzen, wenn du mit uns zusammenarbeiten würdest.
Wir sind aber auch ganz knapp an diesen drei Fraktionen vorbeigeschrammt, muss man sagen, dadurch, dass die SPD solche Stimmverluste erlitten hat.
Absolut, ja. Der Unterschied ist, dass bei uns halt noch sehr stabil, also sozusagen eine demokratische Koalition in der Mitte zustande kommt. Das ist im Osten natürlich bei viel höheren Ergebnissen für die AfD fast nicht mehr möglich. Ne? Aber das ist für die CDU schon ein Problem, ja, dass da immer wieder, auch an der Basis, wird das natürlich diskutiert. Ja, da sagen natürlich viele Leute, Mensch, warum müssen wir da so kompliziert mit den Grünen verhandeln, die uns nicht mögen und die uns, naja, so wird das empfunden, na, im Wahlkampf irgendwie gegen Schienbein getreten haben, machen wir das doch mit der AfD. Da ist die CDU, da ist Manuel Hagel total klar, der hat das immer ganz klar abgelehnt, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass diese Stimmung in der Partei da ist und deswegen war es für die CDU nicht ganz einfach, diese Koalition einzugehen. Sie hat das umgekehrt aber natürlich auch sehr geschickt genutzt, um als Verhandlungsmasse sehr viel rauszuhandeln. Und jetzt ist es halt eine Koalition, wo wirklich, wie gesagt wurde, auf Augenhöhe beide Parteien gleich stark sind. Und man wird jetzt halt sehen, wie das dann im Regierungsalltag aussieht. Ne? Ist das wirklich Augenhöhe? Gibt es da Koch und Kellner, wie man ja so gerne sagt? Oder sind das zwei gleichberechtigte Restaurantchefs? Wie wirkt das denn auf dich, Leonie? Also wenn du mir das alles anguckst, die Ministerienverteilung, das Verhältnis der beiden Spitzenleute, findest du das ein fairer Ausgleich oder hat sich da eine von beiden durchgesetzt?
Ich finde, es ist immer schwierig zu beurteilen. Wenn ich so drauf schaue, würde ich sagen, klingt fair für mich. Ich glaube auch, dass die Gewichtung der jeweiligen Posten natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist. Und wir haben es vorher so schön gesagt, der Landtagspräsident ist rein formell besonders wichtig. Aber ihn abzutreten, glaube ich, tut gar nicht so weh. Wird du nix?
Richtig.
Tut gar nicht so weh, wie man vermuten würde.
Ja, natürlich. Das ist ein rein repräsentatives Amt. Und der Staatsanzeiger, eine sehr führende, gute Wochenzeitung, habe ich gehört.
Ach was? Nein? Ja. Nein, habe ich noch nie gehört.
Ja, ja, ne? Also.
Erzähl mir mehr.
Lohnt sich zu losen. Gibt sogar ein Abo, ne?
Ein so. Abo?
Ja, gibt's auch.
Digital auch?
Natürlich.
Sankt bloß,
hätte man das. Jetzt haben wir unauffällig Werbung eingebaut. da war eine sehr schöne Karikatur drin, ja, wo einmal das Bild vom Wahlabend, die beiden mögen sich nicht und dann letzte Woche zusammenstehend. Und dann sagt Jim Estiver natürlich, spaßeshalber in einer Karikatur, satirisch, mir ist alles egal, Hauptsache du wählst mich. Und ich glaube, so ist es. Tatsächlich haben die Grünen nahezu alles getan, um eben die Wahl von Jim Estiver und Daniel Bayers als Finanzminister zu sichern. Das waren die beiden entscheidenden Punkte. Inhaltlich, und das dürfen wir nicht ganz vergessen, gibt es hier auch einiges, was den Grünen gefällt. Die Klimaschutzziele werden beibehalten, wenn auch flexibler. Es gibt 1 Milliarde Euro für Kommunen, für energetische Sanierungen. Auch der ÖPNV soll ausgebaut werden. Allerdings hat auch hier die CDU sehr, sehr viel durchgesetzt in diesen 48 Punkten. Ne? Vor allem, was Bürokratieabbau geht, die Senkung der Grunderwerbsteuer. Das war ja eins der Themen, mit denen Grün-Rot 2011 angetreten ist, die zu erhöhen. Also auch da finde ich, beide haben Kröten schlucken müssen. Vielleicht auch hier die Grünen ein bisschen mehr als die CDU. Ne? Also da merkt man schon, es war halt anders als beim letzten Mal. Da waren die Grünen die Krösus, sie waren 32%, die CDU war geschlagen und dezimiert. Und jetzt ist die CDU halt eine sehr starke Partei auf Augenhöhe. Ne? Und das schlägt sich jetzt eben sowohl in den Inhalten, auch in den Ministerien nieder.
Ich finde, das ist ja eine wunderschöne Formulierung mit dem Kröten schlucken. Das ja. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Tatsächlich, wirklich.
Wirklich.
Das ist interessant. Aber das ist so, das sagen ja immer gerne, gerade bei solchen politischen Verhandlungen, wer muss die Kröte schlucken? Ja, das ist irgendwie also interessante Frage. Müssen wir mal herausfinden, wo das herkommt, das Wort, ne?
Bitte, das merken wir uns mal und das recherchieren wir bis zur nächsten Folge.
Das ist fast so wie Bromance.
Aber um inhaltlich auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ich habe es ja vorher schon erwähnt, ein Kompromiss muss auf beiden Seiten wehtun und ich glaube aber auch, dass die Grünen die Posten abgetreten haben, wo sie gesagt haben, die sind wahrscheinlich bei der CDU auch in guten Händen. Und gerade das Innenministerium, das ist bei der CDU geblieben ist, ich glaube, das tut den Grünen nicht weh.
Absolut. Die Grünen, für die war wichtig das Umweltministerium auf jeden Fall. Auch das Wissenschaftsministerium, auch mit den beiden profilierten Ministerinnen. Dann auch das Finanzministerium, das hat nämlich einen entscheidenden Vorteil. Das ist fast das wichtigste Ministerium, weil alles, was genehmigt werden muss, alle Ausgaben müssen über den Finanzminister laufen. Ne? Auch das darf man nicht unterschätzen. Also die Grünen haben nach wie vor genügend Zugriff und sie haben natürlich die Widerreizensteine. Ja? Ich meine, das darf man nicht unterschätzen. Wenn wir kurz vor Ende des Podcasts nochmal einen ganz weiten Blick werfen, was passiert denn vielleicht in 5 Jahren? Da wird dann vielleicht die CDU mit einem profilierten Minister Manuel Hagel antreten und Cem Özdemir wahrscheinlich einer der bekanntesten Ministerpräsidenten Deutschlands sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dann vielleicht auch nochmal antritt. Oder auch nicht. Und dann brauchen die Grünen ja vielleicht nochmal einen Nachfolger. Und da kann man sich jetzt, ja, sehr spekulativ, aber vorstellen, vielleicht ist dann ja ein Daniel Bayers soweit, dieses Amt zu übernehmen. Also ich glaube, deswegen war das für die Grünen so wichtig, da auch eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Ich glaube, am Ende können alle relativ gut damit leben und die Bromance kann beginnen.
Ich bin jedenfalls recht gespannt, wie das in 5 Jahren aussieht, weil ob die beiden dann am Ende zusammen in den Sonnenuntergang reiten oder ob dann das Du zurückgenommen wird, ist vielleicht eine spannende Frage.
Oder wenn die beiden wieder per Sie wird, dann glaube ich, ist die Koalition richtig ernst. Sehr schön. Vielen Dank, Leonie. War mal wieder richtig spannend. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Aufstellung für das Kabinett. Wir schließen keine weiteren Wetten ab, ob es so kommt, weil sonst wird der Speziehandel leer gekauft.
Sonst werde ich arm.
Aber nächste Woche wird Spezi getrunken, ganz sicher. Und dann bedanken wir uns bei allen fürs Zuhören. Auch gehen Sie gerne auf www.staatsanzeiger.de und schließen da auch gerne ein Abo ab. Ne? Uns kann man nämlich lesen, auch im Web, auch als E-Paper und auch gedruckt. Eine spannende politische Wochenzeitung. Ja, bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.
Und ganz die Gen-Z-Manier möchte ich noch kurz darauf verweisen. Wir haben natürlich auch unsere Socials. Also gerne auch mal auf Instagram, TikTok und Co. vorbeischauen. Und damit bis nächste Woche.
Vielen Dank. Tschüss.